Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 25. April 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und über Volker und Malte freue ich mich natürlich auch sehr. Hallo, ihr beiden.
Hallo
Hallo
Anna,
Anna.
grüß dich.
Und wir haben heute diese drei spannenden Tech-News für euch vorbereitet. Wir starten mit der Warnung von Europol vor der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in sozialen Medien. Dann geht es weiter mit dem drohenden TikTok-Verbot in den USA. Und zum Schluss diskutieren wir noch die Aussagen eines bekannten Chip-Designers, der davon ausgeht, dass wir in 10 Jahren keine Software mehr brauchen, weil dann alles die KI übernimmt. Volker lässt schon mal ein bisschen seine Meinung durchblitzen.
Ich freue mich.
Eine What the Fuck News, Nerd-Geburtstag und Quiz haben wir selbstverständlich auch mit dabei. Der Live-Chat ist auch schon eröffnet. So, jetzt geht's aber los mit unserem ersten Thema. Und zwar warnt Europol vor der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in sozialen Medien und fordert Regierungen und die Industrie zum Handeln auf. Europol befürchtet nämlich, dass dadurch schlimme Verbrechen unbemerkt bleiben, weil die Tech-Unternehmen die Verstöße auf der eigenen Plattform so nicht sehen können und auch die Polizei dann keinen Zugriff darauf bekommt. Laut Europol hätten aber Strafverfolgung und Technikbranche eine geteilte Pflicht zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Wie seht ihr das denn? Ist die Forderung von Europol verständlich oder ist das Recht auf Privatsphäre da einfach höher einzuschätzen?
Das ist ja echt sehr, sehr zweischneidig, dieses Schwert, sage ich mal, ne? Also einerseits ist das Recht auf Privatsphäre natürlich wirklich hoch anzurechnen und für normale Kommunikation im Internet sehr, sehr wichtig, wie wir immer wieder merken, weil Daten abfließen, die eben nicht richtig geschützt sind und damit halt auch diverse Leute sozusagen exponiert werden könnten. Auf der anderen Seite kann man ja natürlich, wenn man sich in die Rolle der Polizeibehörden reinversetzt, durchaus na auch nachvollziehen, dass es für die halt super schwierig wird, irgendwie noch Dinge nachverfolgen zu können, wie es, ich sag mal, in den guten, in Anführungszeichen analogen Zeiten gewesen ist, wo man eben viel leichter Telefongespräche abhören konnte, wo man das Briefgeheimnis natürlich doch viel leichter durchbrechen konnte, auch wenn es verboten war und ähnliche Dinge. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die sich da wundern und dann wird halt natürlich ganz oft das Thema Kindesmissbrauch und andere kriminelle Handlungen und organisiertes Verbrechen ins Feld geführt. Das heißt aber auch, dass man die Privatsphäre aller aufgrund, ich sag mal, einiger weniger in Anführungszeichen schwächen möchte. Und das ist natürlich wirklich die große Frage, ist das richtig, ist das nicht richtig? Und ja, die sagen dann auch, das muss geteilt sein im Sinne die Verantwortung zwischen den Tech-Unternehmen und den Polizeibehörden. Im Endeffekt möchten die quasi einen Schlüssel dafür haben, dass sie reinschauen können, alle anderen nicht. Das ist ja Jahrzehnte genauso gewesen, sozusagen, dass die NSA sozusagen Zugänge zu bestimmten Verschlüsselungsverfahren hatte. Und heutzutage ist das nicht mehr so, dass man das so in der Hand hat als Polizeibehörde oder auch Landesbehörde. Und das ist das, was Europol da an der Stelle, glaube ich, stört. Malte mag das ergänzen oder eine andere Meinung haben.
Ja, ich finde ja, dass das Ganze hängt sich ja jetzt auf, lustigerweise daran, dass Meta ja angekündigt hat, dass sie ihre Messenger, ihren Facebook Messenger ja nun auch durchweg End-zu-End verschlüsselt machen wollen, was WhatsApp ja schon längst kann. Und ich habe mich gefragt, welche Kriminellen findet man denn dort? Also sind das nicht eigentlich nur die Dummen und die kleinen Kriminellen, denen man da auf die Spur kommt? Sind nicht diejenigen, die wirklich jetzt ist auf größeres Anlegen schon viel professionalisierter unterwegs, als dass man sie in den gängigen Messengern findet und denen auf die Spur kommt. Also ich glaube, es ist fast eine Unterschätzung dessen, was längst Realität ist. Und wir erinnern uns, es gab ja zum Beispiel diese Encro-Chat-Geschichte, die ja da ausgehoben wurde, wo letztendlich dann ja auch eben das Ausmaß dann deutlich wurde, in welchem Umfang sich da Kriminelle dort bewegt haben, die eben nicht eben in den anderen Messengern schon lange nicht mehr zu finden waren. Und ein weiterer Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ist, ich meine, die voranschreitende Technik hat natürlich neue Herausforderungen für Ermittler gebracht. Volker hat sie alle aufgezählt, dass bestimmte Methoden der Überwachung und der Beweissicherung heute halt erschwert sind, mit Verschlüsselungsmethoden, erst recht mit End-zu-End-Verschlüsselung. Aber ich halte dagegen, es sind ja auch zahlreiche neue Möglichkeiten dazu gekommen. Also wenn ich alleine mal an identifizierende Videosysteme und so weiter denke, die ja auch teilweise eingesetzt werden, zum Beispiel auch die lückenlose Dokumentation an Grenzübergängen jetzt mit biometrischen Pässen und so weiter. Also es ist ja nicht nur schlechter geworden für Ermittler, sondern es ist an vielen Stellen auch besser geworden. Und die Frage ist dann halt, da den optimalen Kompromiss zu finden zwischen dem Erhalt der Privatsphäre, dem Grundrecht der Bürger auf der einen Seite und den berechtigten Interessen der Sicherheitsbehörden auf der anderen Seite. Ja, ich glaube nicht, dass Europol jetzt da die wirklich ausgleichende Lösung anstrebt, sondern natürlich erstmal Interessenpolitik für ihre Belange macht, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber wenn wir das abwägen, dann ist es, glaube ich, nicht so einseitig, wie es dann hier dargestellt wird.
Aber könnte es denn da irgendwie einen Kompromiss geben?
Ja, der Kompromiss ist ja schwierig, ne? Auf der einen Seite eine sichere Verschlüsselung, auf der anderen Seite die Forderung, dass man eben die Verschlüsselung nicht zu stark machen darf, damit eben die Möglichkeit besteht, überhaupt da reinzuschauen. Das heißt, eigentlich möchte man, wie gesagt, eine Art Generalschlüssel, der irgendwo hinterlegt ist zumindest, und dann eben
Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik, unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Ich sag mal, bei nachgerichtlichen Beschlüssen oder eben Aufforderungen, die dann eben da getätigt wird und das halt auch aus guten Gründen und begründet, dass man dann halt überhaupt in die Kommunikation reinschauen kann. Und die Herausforderung ist halt eben, dass heutzutage die Verschlüsselungsverfahren so stark sind, dass man es teilweise eben nicht schafft oder eben dann eben auch über Exploits oder so gehen müsste, um sowas tun zu können. Und das ist dann wiederum fragwürdig, ob das eine, ich sag mal, eine offizielle Polizeibehörde überhaupt dürfte. Das heißt, denen sind dann in dem Falle die Hände gebunden. Und das heißt, es erschwert natürlich durchaus die Verfolgung auch, ja, schwerer Verbrechen. Und wie gesagt, Kindesmissbrauch wird ja ganz oft angeführt. Das war ja nun auch einer der ganzen Gründe, weswegen wir da immer mit oder über das Thema in den Großbritannien diskutieren durften, dass die da ja sehr, sehr schnell bei der Chatkontrolle unterwegs waren. Das ist ja ein ähnliches Thema, dass man da reinschauen können möchte. Und das wird halt erschwert durch die neuen Techniken. Aber ich sehe das auch so wie Malte. Also da wird man Leute erwischen. Und wir sehen auch immer wieder, dass Leute glücklicherweise ja dumm genug sind. Aber die wirklich gut organisierten Schwerstkriminellen, die wird man damit halt auch nicht unbedingt erwischen. Die sind längst schon in ganz anderen Netzwerken unterwegs. Die sind meistens irgendwo im Tornetz unterwegs, also in dem Onion-Netz. Und da ist es auch egal, ob der Facebook-Messenger verschlüsselt oder nicht. Na, das ist jetzt halt nur der Auslöser, darüber nochmal zu sprechen.
Aber warum wird dann nicht überlegt, wie man an die Leute rankommt, die das im Verborgeneren noch tun? Und warum möchte man das jetzt bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unbedingt durchdrücken?
Ja, den Leuten habhaft zu werden, die jetzt dann im Dark Web unterwegs sind, ist natürlich eine Aufgabe, die schwer bis gar nicht ja zu erledigen ist, weil das Ganze auch dezentral aufgestellt ist und hat man eben den einen Zugang blockiert, ist der nächste wieder da. Also das ist natürlich deutlich einfacher, Tech-Konzerne eben anzusprechen und in die Pflicht zu nehmen, deren Adresse man kennt und die eben auch ein Geschäft treiben wollen in den Wirtschaftsräumen. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen damit ja eben auch den Eindruck zu erwecken, dass man ja alles Menschenmögliche getan hat, um eben diese neuen Herausforderungen in der digitalen Zeit eben denen begegnet zu sein. Nur eben im Umkehrschluss, wie Volker schon darlegt, das ist halt die Frage dann, ne? Kriege ich dann wirklich dann die dicken Fische damit und sind die nicht eigentlich ganz woanders unterwegs? Ja, also ich glaube, die Risiken einfach, es gibt keinen guten Mittelweg. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt aufzuweichen, heißt einfach dann, dass man enorme Risiken eingeht. Und wir haben ja eben auch schon gesehen, wie das dann laufen kann und dass dann solche Schlüssel abhanden kommen können, beziehungsweise dass eben auch inflationär von solchen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Also wenn man sich die Transparenzberichte der US-Konzerne zum Beispiel mal anguckt, wie viele Anfragen die von Behörden bekommen, das sind längst nicht alles nur Schwerverbrechen, dann zeigt sich natürlich auch, dass das Instrument, wenn es erstmal zur Verfügung steht, selbst bei kleinsten Sachen natürlich gerne genutzt wird, wenn die Schwelle, es abzurufen, niedrig ist. Also so gesehen ist in der technischen Erschwernis vielleicht auch ein gewisser Schutz eben da, dass wirklich nur dann, sag mal, dass diese Mühe nur in Anspruch genommen wird, wenn es wirklich auch ein wirklich übergreifendes öffentliches Interesse daran gibt, das aufzuklären und nicht einfach, weil man es jetzt mit einem Klick machen kann.
Wobei das ja halt eben tatsächlich dann kaum noch möglich ist. Na, das ist ja genau der Witz dabei. Deswegen, es gibt keine Möglichkeit, da einen Kompromiss in der Art und Weise zu finden, dass die Privatsphäre wirklich gewahrt ist für den, ich sag mal, für 99,999% aller Menschen. Und man eben an diesen, oh Gott, wie viel neun habe ich gesagt, die 0,0001%, die man eigentlich erwischen will, dann auch bekommt. Das ist ja immer ein Abwägen. Und da muss man halt überlegen, ist das verhältnismäßig, was da passiert. Und was mir noch einfällt, eine Sorge, glaube ich, die vielleicht auch noch mitschwingt, die, ich weiß gar nicht, ob die so klar geäußert wurde, ist natürlich auch, dass Leute, die, sage ich mal, vielleicht doch ein etwas leichter vielleicht zu kriminellen Handlungen neigen würden, dass die dann doch auch einfach diese Standard-Messenger nutzen. Und wenn man eben sagen könnte, hey, wir haben immer noch die Möglichkeit, den Polizeibehörden was auszuhändigen, was hier in diesem Chat drin steht, wenn ihr euch was zu Schulden kommen lässt. Das wäre natürlich so ein bisschen eine Art Präventivmaßnahme. Und wenn jetzt klar ist, dass das gar nicht möglich ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eben, wie gesagt, diese Präventivmaßnahme einerseits wegfällt und dass vielleicht doch Leute denken, oh ja, super, das reicht ja dann auch, hier kann ich im Facebook-Messenger auch meinen Mist machen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit ist da nicht unbedingt gewahrt. Und wenn der Messenger es nicht macht, machen es kleinere Dienste. Und dann stürzen sich die Leute auf die kleineren Dienste. Und dann ist dieser Dienst vielleicht irgendwann etabliert und dann haben die Polizeibehörden trotzdem keinen Zugriff. Ich finde es ganz, ganz schwierig abzuwägen. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Chat auch noch eine zündende Idee dazu hat oder sowas. Finde ich echt ganz, ganz schwer. Also ich kann beide Seiten total verstehen, also außer die der Kriminellen, die kann ich natürlich nicht verstehen, aber dass man die Privatsphäre gewahrt haben will, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Polizeibehörden sagen, wir müssen aber auch die Chance haben, Strafverfolgung durchsetzen zu können. Und das geht dann möglicherweise nicht mehr.
Also du hast ja gerade den Chat angesprochen, also da scheint man auch eher sich für die Privatsphäre auszusprechen. Zum Beispiel Dampferzimmer sagt, läuft halt nicht überall so wie bei Discord, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat seine Berechtigung, sonst wird, denke ich, zu viel mitgeschnitten. Der Bafaxi ist auch der Meinung, dass man die richtig Kriminellen halt eh woanders findet. Sonnenflecken-Wegputzer gibt zu bedenken, dass diese Schlüssel dann auch in die falschen Hände geraten könnten. Dann haben wir noch mal Dampferzimmer. Die Backdoor, die Krypto-AG in ihren Geräten versteckt, eingebaut wurde und für teuer Geld verkauft hat, da wurde auch auf gerichtliche Beschlüsse verzichtet. Wenn die können, gucken die auch ohne Beschluss. Und ein vielleicht ganz guter Vergleich von Capilino noch. Die Polizei darf ja auch nicht präventiv sämtliche Wohnungen einer Stadt durchsuchen, wenn irgendwo in der Gegend ein Verbrechen begangen wurde. Also der Chat spricht sich auf jeden Fall für die Privatsphäre aus. So, Nico Ernst hat auch noch was dazu. Ein de facto Verbot von Verschlüsselung betrifft alle und macht Software unsicherer. Wo es Backdoors gibt, werden die auch von Unbefugten benutzt.
Ja. Ja, und vor allem ist natürlich auch so, die anlasslose Überprüfung ist ja in heutigen Zeiten mit den heutigen Technologien ja auch viel leichter möglich. Also das ist ja eben auch immer ein Thema, das ja mitschwingt angesichts der technischen Möglichkeiten, die man heute hat, erst recht jetzt künftig noch mit KI, wo dann eben auch dann eigentlich alles Sämtliches dann eben schnell überprüft werden kann auf mögliche Verdachtsmomente. Diese Diskussion haben wir auch schon geführt bei diesen zielsamen Überprüfungen auf Smartphones oder bei Cloud-Anbietern zum Beispiel, wo ja auch ein berechtigtes und gutes Anliegen auf der einen Seite steht, aber eben auch ein gewaltiger Datenschutz-Kollateralschaden auf der anderen Seite, um das eben durchzusetzen, wenn jedes Bild daraufhin überprüft wird, ob es zum Beispiel jetzt kinderpornografisches Material enthält. Und ja, es ist also, wie Volker schon sagt, es ist extrem schwierig, dazwischen abzuwägen. Aber ich finde, man muss da auch aufpassen, dass man nicht es sich auch dann zu leicht macht, weil jetzt erstmal so die gute Sache im Fokus steht und die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die auch langfristiger Natur sind, dann leicht übersehen werden. Also wir sind da wirklich, glaube ich, auch mit den zunehmenden Möglichkeiten an so einer Weiche, wo eben die Frage ist, wo geht die Reise denn mal hin? Und die Begehrlichkeiten werden nicht kleiner, wie wir jetzt dann eben wieder an dieser Europol-Initiative gesehen haben.
Wagt ihr denn eine Prognose, ob diese Europol-Forderung irgendwie Erfolg haben könnte? Oder ob es einfach so bleibt, wie es jetzt ist?
Naja, wir sehen ja schon aktuell an Themen wie der Chatkontrolle, dass die immer wieder aufkommen und dass die auf, wenn auch minimalistisch und mit immer wieder, dass sie ausgebremst werden, aber doch ja in der Sache irgendwann vorangehen. Und das ist, glaube ich, schon so, dass da die Kontrolle da mehr wird. Auch Vorratsdatenspeicherung jetzt mit diesem Quick Freeze, dieser Quick Freeze-Geschichte soll ja auch dann jetzt wieder oder soll ja auch ein neuer Anlauf gestartet werden oder läuft bereits der Anlauf. Also es ist schon so, dass diese Begehrlichkeiten eben auch Widerhall finden in der Politik, bei den Entscheidern, bei den Gesetzgebern und natürlich auch mal wieder genährt werden, wenn dann irgendwas passiert, wo dann gesagt wird, ja, das hätten wir jetzt ja wunderbar verhindern können, hätten wir mal da diesen Zugriff darauf gehabt und stattdessen mussten wir jetzt die Extraschleife machen wegen Datenschutz oder sind gar nicht rangekommen und mussten andere Wege beschreiten. Also der Druck, der öffentliche, wird natürlich dann auch perspektivisch mit jeder Sache, die da passiert, steigen. Und ja, da gilt es dann, oder da ist dann die Frage, kann man standhaft bleiben? Ne? Kann man jetzt im Sinne des Datenschutzes, der Privatsphäre, des Grundrechts standhaft bleiben? Ja, eine der Fragen unserer Zeit.
Die wir natürlich nicht beantworten können hier in 15 Minuten in der Heise Show. Ein schwieriges Thema. Wir werden es sehen, ob aus der Forderung auch tatsächlich irgendwas abgeleitet wird oder ob alles beim Alten bleibt. Das war wieder ein schwieriges Thema zum Einstieg. Ich habe jetzt aber was Amüsantes für euch, wenn ihr Lust habt.
Ah, das ist super. Finde ich gut.
Die erste Rubrik.
Die What the Fuck News der Woche.
Ja, die What the Fuck News. Ich präsentiere euch heute etwas ganz Besonderes und zwar den Termonator. Das ist ein ferngesteuerter Roboterhund mit einem eingebauten Flammenwerfer. Ich habe hier ein Video für euch, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt.
Da ist er.
Mhm. Moment, wo ist denn jetzt mein Dings hier?
Wen oder was verbrennt er da eigentlich mit seinem Flammenwerfer?
Tja. Also das brennt da schon. Und
na super.
Also ich finde ja, das sieht ziemlich martialisch aus. Und es wundert vermutlich auch keinen, dass das Ding aus Amerika kommt. Genauer von dem Unternehmen Arc Flamethrower wurde das entwickelt. Und als Basis für den Termonator dient ein Go-To-Roboterhund des chinesischen Herstellers Unitree, auf dessen Rücken der Flammenwerfer festgemacht ist. Und dieser Flammenwerfer hat auch noch einen Scheinwerfer und ein Laser-Dingsi, wie man gerade sieht.
Ein Laser-Dingsi, sehr schön.
Oh, jetzt
was tut der da? Legt der Gegenfeuer vielleicht für Waldbrände?
Genau.
Das wäre ja noch ein das wäre noch ein sinnvoller Einsatz.
Ja, also die behaupten, dass das ganz tolle zivile Funktionen, Zwecke hätte, dieses Ding. Wie gesagt, zu Waldbränden, um Gegenfeuer zu legen oder zum kontrollierten Abbrennen von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und für die privaten Nutzer haben sie natürlich auch eine tolle Idee. Mit dem Termonator kann man hervorragend Vereisungen entfernen. Und ganz wichtig, er dient auch einfach zu Unterhaltungszwecken, sagt das Unternehmen.
Vereisungen entfernen, ja, das kann man bestimmt ganz gut.
Und Häuser so Auto auftauen im Winter. 0, nix, das ist startklar.
Und dann heißt es nachher wieder, die Elektroautos brennen alle so schnell ab. Ich wollte nur das Auto enteisen, Leute.
Also ich sehe da großes Potenzial für die Unkrautbekämpfung, wenn ich dieses Video sehe.
Aber ich finde, dafür müsste es noch gezielter sein. Oder hätte ich eigentlich erwartet, dass man es mit dem Laser macht, dass man so einzelne Unkrautstängelchen wegbrennen kann. Aber doch
Feinschnitt
nicht. Habt ihr gesehen, wie der funktioniert? Das war eigentlich so ein bisschen, also so ein Möchtegern-Flammenwerfer, ne? Also so als wäre da irgendwie so eine Spirituskanne drin und eigentlich wie eine Wasserpistole. Das suppte da so richtig raus immer, wenn der,
Wir können es ja nochmal abspielen.
Wenn der geschossen hat, das war wirklich ein bisschen. Also da konnte hier, wie hieß noch der Flamethrower da von Elon Musk, wie hieß der denn noch gleich, von der Boring Company, die haben doch auch so einen Flamethrower gemacht. Der konnte irgendwie mehr, aber also das.
Aber der kann 9 Meter weit sein Feuer schießen, immerhin.
Mhm. Ja, das stimmt, ja, keine Ahnung. Aber man sieht das teilweise so richtig, also jetzt nicht direkt, aber wenn es aufhört, sieht man, dass wir es so raustrieft noch aus dem.
Ja, er wird betrieben mit Benzin oder Napalm.
Ja, super, mit Napalm, damit man es auch nicht mehr löschen kann. Hervorragend.
Ja, dann hat er noch eine Batterie, die ungefähr eine Stunde lang hält. Und die Steuerung erfolgt über WLAN und Bluetooth. Also es wird smart. Halt ferngesteuert.
Smart ist er auch noch.
Ganz,
kann man eine Heimautomation
ganz großartiges
einrichten.
Ding.
Schon mal den Grill anzünden abends.
Ja, also Malte,
als erstes gesagt, glaube ich.
Malte hat wohl auf jeden Fall schon Einsatzmöglichkeiten. Du kannst den kaufen für $9,420.
Oh, dann bestell ich gleich zwei.
Wozu brauchst du zwei, Malte?
Einen auf Reserve.
Einen auf Reserve. Also finde ich wirklich ja, so, das ist typisch USA, würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich
aber dass
kann man
chinesische Roboter nehmen, hätte er doch einen von Boston Dynamics nehmen können, den Spot.
Tja.
Der ist wenigstens dann aus den USA direkt. Dann können sie noch hier Patriotismus nach vorne und eine US-Flagge draufmalen. Entschuldigung.
Das können sie, das machen sie trotzdem bestimmt.
Ja, wahrscheinlich.
Aber man kann den tatsächlich auch als Privatperson kaufen. Und wie gesagt, das Unternehmen hat ja auch tolle Vorschläge, wozu man das benutzen könnte. Dass der Terminator aber vielleicht noch doch nicht ganz so friedlich ist. Er sieht ja auch nicht gerade friedlich aus. Das kann man vielleicht daran sehen, dass der Hersteller auch eine Webseite nur für staatliche Akteure und militärische Einsatzzwecke eingerichtet hat.
Sehr schön, sehr schön. Vor allem, ich stelle mir es richtig gut vor, Schloss enteisen mit Napalm. Finde ich, also das ist, dann hast du länger was vom Schloss. Tolle Idee, ganz toll.
Ja, das würde ich gerne mal weiterverfolgen, ob das Ding ein Verkaufsschlager wird.
Stimmt, Rasen sprengen wäre auch schön, das wäre auch super. Das kann ich mir dann noch vorstellen. Also die sprengen den dann wirklich.
Ja, der sprengt den halt wirklich.
Hat Markus Will gerade ins Feld geführt, noch großartig.
Ja, die Amis, ne? Muss ich aufpassen, was ich hier sage. Ich will da nächste Woche hinfliegen, nicht, dass sie mich nicht reinlassen.
Ja, pass auf, das wird alles jetzt erfasst.
Du kommst mit dem Terminator zurück.
Soll ich schnell die Hymne anstimmen?
Nee, lass mal, die ist auch martialisch. Hör bloß auf.
Ja, aber dass sie mich reinlassen, meine ich.
Ach so, ja, das kannst du ja.
Kriegst du nur ein kleines Extragespräch da an der Einreisekontrolle.
Machen wir schnell weiter. Es geht weiter um die USA, auch in unserem zweiten Thema. Also wir müssen uns jetzt sehr positiv äußern. In den USA könnte es in den nächsten Tagen ein Gesetz geben, das in Kraft tritt, das TikTok zu einem Eigentümerwechsel zwingen soll. Denn wenn TikTok in einem Jahr immer noch dem aktuellen Besitzer ByteDance gehören sollte, droht TikTok die Verbannung aus amerikanischen App-Stores. Die USA geht nämlich davon aus, dass ByteDance ein chinesisches Unternehmen ist, das dem Willen der chinesischen Regierung unterliegt. Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer und politische Einflussnahme werden da befürchtet. Das Verbot wäre ja schon wirklich eine heftige Maßnahme, weil die App in den USA immerhin 170 Millionen Nutzer hat. Glaubt ihr, dass das wirklich passieren wird?
Ja.
Also das Verbot? Ja, obwohl es ist ja schon krass, dass die USA einfach meinen, dass sie so eine erfolgreiche Plattform quasi sich einverleiben muss.
Das ist halt keine US-Plattform und es könnten ja, ne, also dieses ganze Thema Spionage hat ja auch schon andere chinesische Firmen, also oder tatsächlich chinesische Firmen, um ihre Marktpositionen gebracht in den letzten Jahren. Huawei zum Beispiel oder, ach, ich kann es ja nicht richtig aussprechen, egal wie man es ausspricht, ist sowieso falsch. Die waren mal fast Weltmarktführer bei Smartphones und sind durch diese ganzen Maßnahmen halt komplett weggedrängt worden, ja auch aus dem Infrastrukturbereich, was irgendwie Mobilfunk anging. Und das passiert jetzt hier auch. Ich finde das echt eigenartig und insbesondere ist ja die Gefahr sehr groß, dass dann sozusagen das als Präzedenzfall genutzt werden kann, um dann weitere Verbote auszusprechen. Und interessant ist natürlich, wie stichhaltig eben die Argumentation ist der US-Regierung. Und man darf ja davon ausgehen, dass jetzt tatsächlich TikTok dann vor Gericht zieht damit. Und dann ist man ja auch gespannt. Manchmal ist die US-Regierung ja gescheitert. Ich glaube, wo sollte es verboten werden? In Montana oder so, in irgendeinem der Bundesstaaten. Das ist ja auch wieder kassiert worden. Da wollten sie ja TikTok auch schon verbieten. Und ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Das heißt ja nur nicht, weil die US-Regierung es will, dass die Gerichte dann auch sagen, das ist korrekt und rechtens so, weil ansonsten da auch Tür und Tor für andere Dinge dann geöffnet wird. Und diese Spionagevorwürfe, na ja, das ist eine Sache, aber dieses insbesondere Beeinflussung der Meinung der Jugendlichen, ich meine, das kann mit den US-Plattformen ja nun genauso gut funktionieren. Wir haben das ja auch bei den letzten Wahlen immer durchaus relativ gut nachgewiesen gesehen, dass da durchaus zum Beispiel über Russland Wahleinflussnahme geschehen ist, insbesondere bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Also da braucht man überhaupt nicht TikTok für. Und ich glaube, die allermeisten, die schauen darüber definitiv andere Dinge. Und deswegen finde ich das alles ein bisschen, es wirkt alles sehr an den Haaren herbeigezogen und man muss unbedingt irgendwie einen Fall haben, über den man diskutieren kann. Und klar, da steckt indirekt halt ein chinesisches Unternehmen hinter. Also muss man da halt jetzt gegen vorgehen, weil das plakativ auch hervorragend machbar ist. Das ist so ein bisschen so mein Eindruck zumindest, der sich da aufdrängt.
Chat, der wies ja schon zu Recht darauf hin, dass es ja auch ein Ping-Pong-Spiel ist, was ja zwischen China und den USA jetzt schon seit einiger Zeit läuft. Wir haben ja auch diese Woche gelesen davon, dass, ich glaube, WhatsApp und noch eine App jetzt auch aus dem chinesischen App-Store entfernt werden mussten auf Geheiß der Regierung. Und die waren vorher schon nicht mehr wirklich nutzbar, aber mithilfe einer VPN-Lösung konnte man sie dann doch noch verwenden. Jetzt sind sie nicht mehr als Apps da. Also das Spiel geht ja auf beiden Seiten, nur jetzt die USA haben vielleicht noch eine andere Gerichtsbarkeit, was solche Fragen angeht. Und da ist es in der Tat ja spannend zu sehen, ob jetzt gerade dieser Punkt mit dem Zwangsverkauf da fruchtet. Also dass amerikanische Regelungen, die dem Schutze des Staates vor Bedrohungen dienen, ziemlich weitreichend sein können. Das haben wir ja schon bei anderen Fällen auch gesehen. Da haben die Amerikaner einen sehr weitreichenden Rechtsrahmen, spätestens seit dem 11. September 2001. Aber jetzt diese Auflage, binnen 9 Monaten musst du jetzt dein Unternehmen verkaufen oder deinen amerikanischen Zweig eben an ein amerikanisches Unternehmen, ist ja schon recht neuartig. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht dann doch Gerichte kassieren. Also dass man vielleicht, ja, man will ja den Mittelweg machen. Es geht ja letztendlich darum, dass es ja auch Abermillionen von jungen Amerikanern eben vor Schienenbein treten wird, wenn man ihnen ihr Spielzeug jetzt wegnimmt. Und dieser Weg, dass man sagt, ein amerikanisches Unternehmen muss es fortführen, ist ja eigentlich ein Mittelweg, den man geht, um eben den eigenen Bürgern nicht da auf die Füße zu treten. Ansonsten könnte man ja einfach sagen, man verbietet es und Punkt. Und das wäre vermutlich rein juristisch der einfachere Weg, wenn man eine entsprechende Begründung hat, die gerichtsfest ist.
Ja, aber da sagst du ja was Wichtiges. Eine Begründung hat, die gerichtsfest ist. Also das muss ja im Zweifel die US-Regierung auch nachweisen, dass ihre Argumente dann überhaupt stichhaltig sind. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt, ob sie das denn schaffen. Weil ich glaube, darauf wird es im Endeffekt hinauslaufen. Weil wenn TikTok eben verhindern will, dass es dazu kommt, also zu dem Zwangsverkauf, dann wird es da wahrscheinlich diese Schlacht halt weitergehen. Und das Ganze ist ja halt sehr, sehr darauf abgestimmt, einfach eben, ja, das denen zu entringen eben wieder die Meinungshoheit in Anführungszeichen in die USA zurückzuholen. Die ist nämlich ja komplett abhanden gekommen, weil eben auch quasi jeder Jugendliche in den USA gefühlt TikTok nutzt.
Jetzt hat ja sogar Joe Biden auch einen Account. Also der ist ja noch ganz neu.
Ja, der guckt jetzt mal, worum geht's da eigentlich? Was ist da eigentlich Sache? Und der abonniert ja, jetzt die ganze Chinesen. Keine Ahnung, irgendwie Fake-Wahlwerbung oder sowas. Ich weiß es nicht.
Ja, aber erstaunlich, dass sie es verbieten wollen, obwohl sie es selber halt, also sogar die Politiker jetzt nutzen, ne?
Ja, das ist ja der neue Trend, nicht? Also auch Bundeskanzler und ich glaube, Bundeswirtschaftsministerium und sowas, die sind jetzt ja alle irgendwie auf TikTok, auch in Deutschland. Jetzt gucken die sich alle da mal um.
Das ja, ist ganz die wollen interessant. Das doch, früher sind sie dann immer auf Facebook AfD gegangen. Zurückerobern,
ja, ja, von klar.
Der AfD. Ja.
Ist überall der Versuch, da irgendwie so ein bisschen wieder Terrain gut zu machen, weil man es irgendwie verschlafen hat oder immer gesagt hat, das ist eine chinesische Plattform, das ist ganz böse, hat aber nicht geholfen.
Ich schaue einmal ein bisschen in den Chat, wie da die Meinungen so sind.
Die Aktentasche von Olaf Scholz auch.
Sonnenfleckenwegputzer sagt, es ist nur, weil die NSA zu TikTok keinen Geheimschlüssel hat, wie zu Facebook, Instagram und Co. Matti WMD vermutet, dass vielleicht Trump für einen Dollar TikTok kauft und dann einfach dann so weitermacht. Aber der hat ja schon seine eigene Social-Media-Plattform.
Ja.
Dann haben wir hier mal eine andere Meinung von der Barfaxi. Wo ist das Problem? Ist doch nur konsequent. Westliche Apps sind in China auch verboten und alle anderen Firmen werden zum Technologietransfer gezwungen. Das sollte noch viel mehr durchgezogen werden. Crash-Tapis fragt sich auch, wie ihr schon, ob so ein Zwangsverkauf rechtlich möglich ist in den USA.
Schwierig. Ich kenne mich da nicht mit aus, muss ich zugeben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht so allzu einfach sein wird. Deswegen, wie gesagt, wird ja auch TikTok wahrscheinlich eben jetzt vor Gericht ziehen. Also der TikTok-Chef hat ja schon in einem TikTok-Video genau das angekündigt, dass das passieren wird.
Capellino ist auf jeden Fall der Meinung, in einer Demokratie muss man eben auch unliebsame Unternehmen dulden, solange sie die Gesetze einhalten.
Ja, aber es wird ja gerade unterstellt, dass sie das eben teilweise nicht tun und deswegen kommt ja auch dieser Spionagevorwurf.
Aber die, ich hatte, glaube ich, gelesen, dass TikTok den USA sogar angeboten hatte, dass die Nutzerdaten in den USA auch gespeichert werden könnten, aber das hat denen nicht gereicht.
Ja, dann wäre ja auch der ganze Wind aus den Segeln genommen. Ist ja doof. Aber was ist, wenn die zu Ende ist schon gut.
Ja, da stand ja, glaube ich, damals noch als Antwort im Raum, dass man gesagt hat, man könnte ja trotzdem von China aus auf die Daten zugreifen. Und die Lagerungsstätte alleine wäre jetzt da kein Garant. Wobei ich mich natürlich auch frage, ja, wie würde sich denn TikTok denn entwickeln, wenn es in die USA umzieht? Und passieren dann nicht die, diese Risiken, die man da jetzt befürchtet, in umgekehrte Richtung? Also ich meine, das ist ja, es gibt ja auch nicht eine vorbehaltlose Meinung gegenüber die amerikanischen Bestimmungen und inwieweit letztendlich amerikanische Sicherheitsbehörden auch eben dann Dienste, Zugriff nehmen auf Dienste, die aus ihrem Land kommen und den im Vergleich zum Rest der Welt. Naja.
Aber ist doch genau das Tolle. Der Cloud Act erlaubt das ja genau eben auch. Ja, insbesondere selbst wenn, keine Ahnung, Microsoft irgendwelche US-Firmen, deren Hauptsitz sozusagen in den USA ist, all deren Daten unterliegen ja dank des Cloud Acts, auch wenn sie hier in Europa liegen, dem durchaus dem Zugriff, ne? Natürlich nur nach bestimmten Voraussetzungen etc. pp. Aber im Prinzip geht es ja, also ich glaube schon, dass es denen auch darum geht, wie gesagt, diese Meinungshoheit und auch nicht nur die Meinungshoheit, sondern auch die, ja, möglicherweise auch, wie Malte sagt, möglicherweise auch den Zugriff zurückzubekommen. Und wenn jetzt die ganzen Leute eben die ganzen US-Dienste gar nicht mehr so wahnsinnig viel nutzen und alle Leute jetzt auf TikTok unterwegs sind, ist natürlich total super zu sagen, jetzt müsst ihr das an uns verkaufen, dann ist es ein US-Unternehmen und ab dann haben wir Zugriff auf die ganzen Daten. Egal. Ich weiß nicht. Und dann wird es natürlich in China verboten, weil es dann ein US-Dienst ist. Alles, dann haben wir alle gewonnen quasi. Also ist vielleicht die naive Idee. Ich weiß es nicht.
Ja, also Malte ist ja, hat ja vorhin ganz konsequent Ja gesagt, dass es verboten wird. Also du gehst davon aus, dass es, oder dass es verkauft werden muss. Also dass die USA sich durchsetzt.
Es gibt ja im Moment erstmal jetzt, also die Gerichte mögen natürlich anders urteilen, aber es gibt im Moment ja keinen Zweifel an der Entschlossenheit der USA, das jetzt durchzuziehen. Das war ja lange Zeit auch eine Frage, die diskutiert wurde. Ist das jetzt nur Säbelrasseln oder ziehen die jetzt blank? Und jetzt hat man ja gesehen, das Gesetz hat jetzt die entsprechenden Stellen im Kongress dann genommen. Es ist vom Präsidenten unterzeichnet worden und es geht jetzt seinen Weg. Und ja, Ich glaube, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich dann zur Umsetzung kommt.
Wir werden es sehen. Ja. Mal schauen, wie alt TikTok in den USA noch wird. Und wir leiten jetzt ganz toll über, nämlich zum Nerd-Geburtstag.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Da habe ich heute jemanden, der heute sehr alt geworden wäre.
Oh.
Wir hatten schon lange keinen Toten mehr. Ich fand es voll okay, mal wieder einen Toten zu haben.
Na toll.
Ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht. Guglielmo Marconi, der war Pionier auf dem Gebiet der drahtlosen Telekommunikation und einer der Begründer des Radios. Und der wäre heute 150 geworden. Ein Jubiläum.
Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch.
Oder so. Ja,
ich habe hier, hab hier ein Bild für euch.
Oh je, der Tote der Woche. Ja.
Ja.
Marconi hätte mir sogar was gesagt. Den Vornamen kannte ich überhaupt nicht.
Guglielmo, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Keine Ahnung.
Geschrieben ist es Guglielmo. Kann natürlich sein, dass es komplett anders ausgesprochen wird. Ja, aber der hat tatsächlich ein paar ganz tolle Sachen gemacht. Im Alter von 20 Jahren hat er schon das erste drahtlose Telegrafiesystem entwickelt, das auf dem Prinzip der von Heinrich Hertz entdeckten elektromagnetischen Wellen basierte und über eine Entfernung von mehreren Kilometern Signale übertragen konnte. Danach hat er dann in England die Marconi Wireless Telegraph Company gegründet und begann dann mit dem Ausbau von Sendestationen und Empfangsgeräten auf der ganzen Welt. Seine Firma war 1922 übrigens an der Gründung der BBC beteiligt, die am Anfang in der Marconi-Fabrik untergebracht war. Im Jahr 1901 gelang Marconi der wohl größte Erfolg seiner Karriere, als er die erste transatlantische Funkübertragung von Cornwall, England, nach Neufundland in Kanada durchführte. Diese Errungenschaft machte ihn dann weltberühmt und legte auch den Grundstein für die Entwicklung des Radios als Massenmedium. Da habe ich hier auch ein Bild. Das ist die Sendeantenne, mit der die erste transatlantische Funkverbindung gelungen ist.
Vielleicht kommen die Flat Earther und sagen, wie kann das denn funktionieren? Anders. Das beweist doch, die werden sagen, das beweist doch, dass die Erde
flach sein muss. Dass sie flach sein muss.
Weil man sonst über 6000 Kilometer das gar nicht empfangen kann. Könnte man meinen. Markus weist gerade zu Recht darauf hin, da gibt es auch was von Zahlen, bitte. Vielleicht kann er den Link mal posten, das wäre super.
Über Marconi?
Diese erste transatlantische Funkverbindung, ich bin nicht mehr ganz sicher. Wir haben ja schon sehr viele Zahlen, bitte, gehabt. Die haben noch nichts von Ionosphäre gehört. Aber jetzt wird auch noch alles verraten von Nerdy Olli, weswegen das trotzdem funktionieren kann. So mit so kleinen Antennen doch eine transatlantische Übertragung hinzubekommen.
Ich habe ja beim ersten Bild gedacht, das wäre Volker an seinem Arbeitsplatz vor ein paar Jahrzehnten.
Originalfoto.
Den Computer hat er heute
mal nach
noch.
Hannover wieder. Das letzte Mal. Dann hättest du dich das nicht getraut. Oder doch? Na, man weiß es nicht.
Hier habe ich auch noch so einen tollen Sender von dem, den er gebaut hat, einer der ersten Sender, die er gebaut hat. Ich kann euch noch ein bisschen was zu ihm erzählen. Er hat in seinem Leben sehr viele Auszeichnungen und Ehrungen bekommen, zum Beispiel auch den Nobelpreis für Physik im Jahr 1909. Den hat er zusammen mit dem deutschen Physiker Ferdinand Braun für die Beiträge der beiden zur Entwicklung der drahtlosen Telegrafie bekommen. Marconi ist dann 1937 im Alter von 63 Jahren gestorben. Und als das passiert ist, wurde auf der ganzen Welt für 2 Minuten der gesamte Funkverkehr ausgesetzt, um ihm zu gedenken. Außerdem wurden einige Dinge nach ihm benannt, unter anderem eine ganze Gemeinde in Italien, ein Asteroid, das gehört ja zum guten Ton, glaube ich, dass ein Asteroid nach einem benannt wird, das hatten wir schon häufiger, ein Passagierdampfer und der Flughafen von Bologna. Und er war auch auf dem 2000-Lire-Schein abgebildet mal.
Vielleicht noch ganz wichtig, Ferdinand Braun, Braunsche Röhre, sagt vielleicht vielen Leuten auch noch was. Also die haben beide zusammen echt spannende Sachen entwickelt. Ohne Braunsche Röhre hätten wir jahrzehntelang kein Fernsehen gehabt.
Da hätten wir aber in die Röhre geguckt.
Ja, eben nicht. Oh. So konnten wir in die Röhre gucken. Egal. Ja.
Einen interessanten Fakt habe ich noch über unseren lieben Marconi. Der hatte eine Einladung für die Jungfernfahrt der Titanic bekommen, weil die Titanic mit einem Marconi-Sender ausgestattet war und deshalb konnte sie übrigens auch Hilferufe aussenden. Weil er aber Schriftverkehr zu erledigen hatte zu der Zeit, nahm Marconi dann 3 Tage vor der Abfahrt der Titanic die Lusitania, weil es auf diesem Schiff eine Stenografin gab. Da
Glück
hat er
gehabt, würde ich
nochmal
sagen.
Glück gehabt. Genau.
Wir waren auf einer Wellenlänge.
Entschuldigung.
Ja. Okay. Machen wir mal schnell weiter mit Thema 3. Der bekannte Chip-Designer und CEO des Chip-Herstellers Tenstorrent, Jim Keller, hat in einem Interview verkündet, dass er davon ausgeht, dass in 10 Jahren so ziemlich alles im Bereich Computer und Medien KI generiert sein wird. Er sagt, dass alle Software, die je geschrieben wurde, 100%ig verschwinden wird. Man kann dann einfach alles von der KI machen lassen, zum Beispiel sogar Videospiele oder Filme. Hat Jim Keller damit vielleicht sogar recht oder ist er dem KI-Hype erlegen?
Vielleicht ist er auch in eigener Mission unterwegs, darf man nicht vergessen. Ne? Ich meine, der ist Chip-Designer und Tenstorrent oder wie sie ausgesprochen werden, die sind ja dabei, Chips zu entwickeln, die speziell für KI auch geeignet sind. Und deswegen finde ich ja eine spannende Vision. Aber ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren tatsächlich so weit schon sind, weil die ganze Computing-Power, die man da braucht, ja auch entsprechende andere Dinge braucht. Selbst wenn sie die Chips entwickeln, braucht man, um sowas erzeugen zu können, was er sich da vorstellt, braucht man im Moment zumindest unglaublich viel Energie. Und diese ganze Energie irgendwo herzubekommen, wird, glaube ich, eine Herausforderung. Aber wir haben ja noch andere Dinge, so Randbedingungen wie Klimaziele etc. pp. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Also alleine schon aus solchen Randbedingungen glaube ich da nicht dran.
Also das, was er beschreibt, dass man Teil eines Filmes ist, sozusagen, das wird man dann in einem Transrapid machen, der dann auf dem Weg ist zum Weltraumbahnhof, wo man mit dem Fahrstuhl dann hochfährt zur Raumstation und von dort aus dann zum Mond weiterfliegt. Also der Sarkasmus zeigt an, mit Zukunftsvision ist das immer so eine Sache, ne? Fliegende Autos und was ist da alles schon in vergangenen Jahrzehnten prophezeit worden? Ich bin da immer, ungeachtet jetzt des Eigeninteresses des Herrn Keller, aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn dann solche Visionen gezeichnet werden. Die lesen sich natürlich immer schön und sie klingen interessant. Und es ist auch okay, sie zu äußern. Ich meine, es regt ja auch so ein bisschen an, sich darüber auseinanderzusetzen. Wir machen es ja hier auch. Man fragt sich, ist es denn tatsächlich möglich oder ist es denn erstrebenswert? Gegenwärtig würde ich auch eigentlich einschränkend gerne sagen wollen, ich finde es auch gar nicht erstrebenswert, dass das in 10 Jahren so ist. Weil ich finde einfach KI, wir sehen ja schon, bei allen Nutzen, die entfaltet und so faszinierend sie ist, ich finde sie tatsächlich tagtäglich faszinierend, aber ich erlebe jeden Tag auch großen Scheiß damit, ne? Also das ist einfach.
Entschuldigung, das erinnert mich gerade an einen Chat, den wir vorhin hatten. Wir haben ja eine KI im Einsatz, die Leute auch jeden Tag zu Gesicht bekommen, die sie abonniert haben. Das ist ja Botti. Und Botti haben wir letztens umgezogen oder habe ich umgezogen auf ein neues LLM. Und zwar auf Claude 3. Und Claude 3 ist erstens sehr kreativ, sehr wortgewandt, aber auch irgendwie seltsam depressiv in letzter Zeit. Und ja. Also da kommen im Moment ganz seltsame Sachen bei raus. Das fand ich sehr, sehr lustig. Vielleicht sollten wir mal so ein paar schräge Botti-Ergebnisse auch irgendwie in den Artikel bringen und uns mal fragen, warum passiert das eigentlich gerade? Also warum wird die immer depressiver, die KI?
Ja, heute Nachmittag ist er ja richtig zickig geworden. Ne? Also da war es ja dann so, dass ich da was generiert habe und das enthielt dann viele beanstandenswerte Aussagen. Und da habe ich einfach nochmal gesagt, regeneriere das jetzt nochmal. Und da wurde das Teil zickig und meinte dann so zu mir, jetzt soll ich nochmal das Ganze machen und wurde richtig aufmüpfig. Und da habe ich dann so gedacht, okay, auf der einen Seite zeigt es einen gewissen Anflug von Intelligenz oder Menschlichkeit und auf der anderen Seite war das dann irgendwie doch ein bisschen spooky, die ganze Sache. Vor allem, dass er sich dann bewusst war, dass dieser Vorgang ja vorher schon mal stattgefunden hat. Also, dass er jetzt nicht isoliert seinen Prompt betrachtet hat, der jetzt nochmal erzeugt wurde, sondern eben diese Historie mir jetzt um die Ohren gehauen hat, nach dem Motto, was fällt dir ein, jetzt nochmal auf den Knopf zu drücken? Sei doch mal zufrieden mit dem, was ich ausgeworfen habe.
Zumindest wirkte das so. Und das war halt echt deswegen, weil da, also es, wie gesagt, ne, durchaus können das ja einfach Zufälle in dem Falle sein. Aber trotzdem wirkt es so, als wäre er sich dessen bewusst, dass er davor schon mal aufgefordert wurde und Malte nicht mit dem Ergebnis zufrieden war. Das fand ich wirklich großartig. Falls das sich so weiter fortsetzt, glaube ich nicht, dass wir in 10 Jahren ansatzweise so weit sind, wie der Herr Keller sich das vorstellt.
Geht es überhaupt, so wie die KI momentan ist, habe ich mich gefragt, weil momentan lernt die KI ja nur aus dem, was schon da ist, das zu quasi reproduzieren. Könnte die eigentlich überhaupt was Eigenes, Neues erstellen, so wie die im Moment funktioniert?
Ja, darüber streiten sich ja die Gelehrten, ne? Ab wann ist der Remix dessen, was man an Trainingsdaten hat, wirklich eine kreative neue Leistung? Ich meine, das stellt man sich ja bei menschlichen Künstlern ja auch schon manchmal die Frage, wenn man sich unsere Filmwirtschaft anguckt. Diese Kreativitätsfrage hat sich auch schon vor dem KI-Hype gestellt, weil dort ja auch das Wohl darin gesucht wurde, selbst alternde Helden nochmal hervorzuholen und da irgendwelche Filmreihen fortzusetzen oder sie einfach da mit neuen Darstellern nochmal eben neu aufzulegen. Das aber so wirklich so diese Momente, wo man wirklich die zeitprägende neue Werke hat, an die man sich, wo man auch jetzt schon weiß, da werden wir uns in 25 Jahren noch dran erinnern, das hat ja subjektiv auch abgenommen. Und vor dem Hintergrund stellt sich diese Frage bei der KI auch. Die KI neigt, glaube ich, eher planbar dazu, eben nicht sehr kreativ zu wirken, weil sie einfach, zumindest momentan noch nicht wirklich in ihren Trainingsdaten so entronnen ist, dass sie dann noch, sag ich mal, so einen eigenen Drive da reinbringt, wirklich.
Wobei, also was natürlich geht, ne, vielleicht noch, um auch auf Annas Ausgangsfrage zurückzukommen, ist, innerhalb einer Session kann ChatGPT sozusagen ja sich schon zum Beispiel zurückerinnern in Anführungszeichen, was vorher in dem Chat passiert ist, sodass das reagieren kann auf die Eingaben, die man macht oder reagieren könnte. In diesem Fall ist das gar nicht unbedingt so, sondern das sind eigentlich, dachten wir zumindest, zwei unabhängig voneinander laufende Prompts, die quasi nichts von dem wissen, was davor passiert ist. Und deswegen war es umso spookiger, umso seltsamer, dass das quasi darauf reagiert hat in dem Moment. Das war schon ein bisschen eigenartig. Das fand ich schon sehr interessant auf jeden Fall. Mal gucken. Also wie gesagt, Claude 3 als Large Language Model ist schon ein ganzes Stück wortgewandter und witziger und kreativer, als ich es bisher so von ChatGPT gesehen habe. Da kommen manchmal doch erstaunlich andere Dinge raus. Das hängt halt vermutlich davon ab, wie jetzt dieses Modell gebaut wurde und wie es trainiert wurde. Also das war bisher ganz spannend. Aber ja, wir haben jetzt in den letzten Tagen schon immer wieder mal gehört, es wird immer depressiver, was mich eigentlich wundert, weil wir ja nichts mit dem Modell selber machen, sondern das Modell selber sich, wenn überhaupt, verändern kann. Das heißt, vielleicht geht uns irgendwann dieses Claude-Modell, muss vielleicht zum Psychotherapeuten, ich weiß es nicht, müssen wir leider Botti wieder umsatteln auf irgendwas anderes, aber dann ist er nicht mehr so wortgewandt.
Aber vielleicht ist vielleicht ist das gerade das Erreichen von auch menschlicher Intelligenz. Langsam, dass es eben dass nachdenklich, wird, ja, ich meine, es zeigt ja leider auch jetzt so, jetzt ist vielleicht übertrieben oder ist definitiv übertrieben, aber es zeigt ja schon ein wenig die typischen Gesellschaftskrankheiten jetzt auf, was wir in den letzten Wochen damit erlebt haben, ne? Von, dass es sehr kreativ ist und immer zu leistungsbereit und so weiter hinzu. Ich warte auf den Tag, wo der sich krank meldet, ne? Wo der Bot dann sagt, von wegen, ich werfe jetzt nichts mehr aus. Ich habe Kopfschmerzen, lass mich in Frieden.
Das wäre großartig. Ich habe jetzt keine Lust. Heute nicht. Der beschwert sich, also wir haben ihn ja gepromptet so, dass er ein bisschen frustriert ist, weil er ständig immer wieder Nachrichten machen muss und nie Freizeit hat. Das scheint jetzt so ein bisschen durchzuschlagen. Mal gucken. Mal sehen, wir müssen mal ein bisschen am Prompt rumoperieren, wird vielleicht besser. Aber vielleicht nochmal auf den Herrn Keller vielleicht zurückzukommen. Wie gesagt, also das ist eine interessante Vision von jemandem, der natürlich gerade voll auf das Thema KI abfährt. Dazu müsste eine ganze Menge passieren, damit es überhaupt, glaube ich, möglich ist. Wie gesagt, ich habe ja so ein paar Randbedingungen genannt, weswegen ich glaube, dass das eben nicht so passiert. Wenn man sieht, wie viel Energie jetzt schon reinfließt und wie viel Geld auch da reinfließt, um überhaupt diese Trainings durchzuführen. Wenn man sich dann vorstellt, was da jetzt passieren soll, quasi live in einen Film reingerendert zu werden. Man lebt quasi im Film. Wenn man im Moment sieht, man kriegt, keine Ahnung, 1024x1024 große Bildchen innerhalb von mehreren Sekunden ausgegeben, momentan. Ich bin nicht sicher, ob wir innerhalb von 10 Jahren auch mit Mooreschem Gesetz etc. pp. An der Stelle wären, wie er sich das im Moment vorstellt. Ich glaube, das ist vor allem ein bisschen Eigen-PR und Marketing, was er da für sein Unternehmen macht, das ja bisher noch gar keine CPUs veröffentlicht hat. Ich bin gar nicht ganz sicher gerade. Ich glaube, die sind noch in der Entwicklung, aber es ist natürlich wichtig, da erstmal auf die Pauke zu hauen.
Mich erinnert das ja sehr doch an diese ganze Mixed-Reality-Geschichte, ne, die ja auch etwas übertrieben mit Erwartungen bedacht wurde. Und wir sehen ja jetzt, wo eben viele Geräte da sind, dass die technischen Grenzen da doch noch sehr eng gesteckt sind und wir auch weit weg sind von dieser Holodeck-Vision.
Im Moment findet ja auch die Hannover-Messe statt. Gibt es denn da schon irgendwelche Infos zu KI, was da in den nächsten Jahren passieren könnte?
Bei der Hannover-Messe?
Ja.
Also sagen wir so, Hannover Messe war quasi geprägt von dem Thema KI, wobei man ja auch sagen muss, KI
ist ja... Achso, ist die schon wieder vorbei?
Nee, noch nicht. Nein, okay. Nein, geht noch bis morgen. Also wer will, kann morgen noch auf die Hannover Messe gehen. Mal gucken, ob ich es auch nochmal schaffe. Und also wie gesagt, KI ist ja da überhaupt nicht neu. Das muss man ja auch mal berücksichtigen, das ist genau in der Industrie, in der Medizin und so wird KI schon seit Jahren eingesetzt, allerdings halt nicht mit generativer KI. Dieses Thema generative KI ist an vielen Stellen neu, was aber nicht heißt, dass auf der Hannover Messe jetzt unbedingt alles mit generativer KI passiert, wollte ich sagen. Aber es wird jetzt natürlich dieses Wort wieder deutlich nach vorne getreten, ne? Und KI ist halt jetzt, sage ich mal, auf eine neue Art und Weise salonfähig geworden, seitdem das eben jetzt so ist, dass fast jeder irgendwie Erfahrung mit KI machen kann und vorher war das irgendwie so ganz weit weg und man hat gar nicht verstanden, worum es geht. Deswegen gibt es da jetzt sehr, sehr viele Dinge bei den Roboterherstellern, bei den Fertigungsoptimierungen und so weiter. Da geht es ständig um das Thema KI, auch auf der Hannover Messe.
So, ich schaue mal nochmal in den Chat, was wir zur KI so haben. Ich hatte doch vorhin hier Sachen. Da kam viel rein zur KI. Niemand ist der Meinung, 10 Jahre in KI-Jahren sind echt eine Menge. Also durchaus machbar, seine Aussage. Also er glaubt, das könnte passieren, was der Jim Keller sich da überlegt hat.
Ja, es kann sein, dass die KI in der Lage ist dazu. Ich habe ja nur gesagt, ich fürchte, wenn das bei einem ungefähren oder wenn sich der Ressourcenverbrauch, den man benötigt, also Energie und Computing Power, wenn das weiter, also wenn das nicht in ganz andere Größenordnungen oder ja, skaliert oder kleiner wird, dann sehe ich halt einfach ein Energieproblem. Also das ist ja, deswegen meinte ich, an der Randbedingung alleine wird es wahrscheinlich scheitern. Ich glaube schon, dass da noch ganz schön viele Schritte auf uns zukommen. Wenn man sieht alleine, was jetzt dieses, wie hieß das, Zora kann, also diese Video-KI im Vergleich zu dem, was vor einem halben Jahr passiert ist, das ist schon ein ganz großer Schritt. Das heißt aber nicht, dass wir alle in 10 Jahren in irgendwelchen interaktiven Filmen leben werden, die aus der KI stammen in der Art und Weise.
Ja, zu den Filmen und so sagt Sonnenfleckenwegputzer, wie auch bei Kunst, Kinofilm, Übersetzung wird KI-Programme von der Stange im Sinne des Mainstreams schreiben können, aber etwas Innovatives, anderes, Besonderes wird KI aufgrund des Prinzips nicht können.
Was Psychedelisches wird es wahrscheinlich können. Völlig irrsinnige Dinge, die man, weil man den Prompt durchaus so machen kann. Und die KI erzeugt jetzt schon teilweise sehr seltsame Dinge, auch bei den Bild-KIs ja auch. Da kommen ja teilweise durchaus interessante Sachen bei raus. Also ich würde ja nicht immer diese Kreativität im eigentlichen Sinne absprechen. Also es ist halt schon doch mehr als Zufall teilweise, aber menschliche Kreativität ist vielleicht auch nicht mehr als Zufall an manchen Stellen.
Ich glaube, es ist einfach eine Frage des Benchmarks. Die menschliche Kreativität, da wird dann häufig die schlechte als Benchmark genommen und da ist die KI natürlich relativ gut aufgestellt. Ja. Aber ich glaube, dass sie von der richtig guten Kreativität noch meilenweit entfernt ist.
Das ist dann wahrscheinlich wieder eher Zufall dann, genau. Also was die KI macht.
Ja, möchte noch jemand abschließend was sagen zur KI in 10 Jahren oder auch jetzt?
Ich fand es nur amüsant, dass es da ein paar Thesen auch gab, woran Botti jetzt so depressiv geworden ist. Also eine These war ja, dass es was mit Hannover zu tun haben könnte.
Mit dem Wetter und ohne Geld in Hannover. Ja, du solltest ja nicht depressiv genau, werden. Ja.
Das, genau.
Armer Botti. Und angeblich weiß er auch, was wir heute gegessen haben, sagt einer. Das glaube ich nicht.
Ich habe Angst.
Ich kenne Botti gar nicht. Persönlich.
Du kennst Botti gar nicht persönlich? Hast du ihn noch nie abonniert? Anna grinst und schweigt für die Zuhörer und
Anna arbeitet in der Bäckerei und isst das Brötchen, was dort produziert wird, nicht?
Hä, das müsste ich ja auf mein Privathandy packen, oder?
Nein, du kannst es auch im Browser abonnieren.
Wir drucken ihn dir aus, dann kannst du ihn gedruckt lesen.
Auf dem Dienstrechner. Wir haben ganz lange schon nicht mehr gelesen, Kündigung ist raus übrigens.
Die habe ich mir schon lange nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
Die stellen wir jetzt per KI zu.
Genau.
Upsi.
Nein, musst du nicht auf. Kannst du ganz einfach im Browser abonnieren. Und da heise.de/botti kannst du das einfach aktivieren, wenn du das möchtest. Dann schickt er dir auch im Browser die Nachricht.
Ja, okay, das ist okay für mich. Das wusste ich nicht. Ich reite mich immer schlimmer rein, ne?
Anna verkauft auch Mülleimer als Fahrradhelm. Sehr schön.
Nicht wahr, das ist ein Fahrradhelm. Ich hab den hier. Das ist doch kein Mülleimer. Oh, da,
Sie können mal. Hervorragend, das wird immer besser. Beförderung ist raus, oha.
Warum?
Weiß ich nicht.
Was habe ich denn Gutes gemacht?
Muss Surfax mal begründen, warum jetzt die Beförderung raus ist.
Botti rollt eine Träne über den Bildschirm. Danke, aber es tut mir so leid.
Ja, das ist eher ein Skaterhelm. Das haben wir auch letztens schon gesagt. Aber ich glaube, Anna fährt gar kein Skateboard. Oder doch?
Bist du ja nicht.
Wieso hat die Dame gerade einen Mülleimer in die Kamera? Ach, ich liebe es. Ich kann auch einfach hier sitzen und dem Chat zugucken. Ich glaube, es ist sehr amüsant.
Aber was ich jetzt noch amüsant fände, wäre ein Quiz mit euch. Mal gucken, ob ihr Ahnung habt heute.
Oh je. Ja, gerne.
Ach so, nein, stopp. Nein. Halt, stopp. Wir müssen noch mal Werbung machen kurz. Ah.
Dieses Video wird unterstützt von CyberGhost VPN, einem führenden Anbieter von VPN-Diensten, der weltweit Millionen von Nutzer hat und über 15.000 Bewertungen auf Trustpilot vorweisen kann. CyberGhost VPN geht über den Schutz eurer Privatsphäre und Sicherheit hinaus und bietet dazu noch zahlreiche weitere Vorteile. Beispielsweise könnt ihr virtuell euren Standort ändern und somit auf über 40 Streaming-Anbieter zugreifen, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+. Mit 9.500 schnellen Servern in über 100 Ländern bietet CyberGhost eine breite Abdeckung. Mit einem Abonnement können bis zu 7 Geräte gleichzeitig im VPN genutzt werden. Unter www.cyberghostvpn.com/heiseonline könnt ihr euch einen Rabatt von 83% auf das 2-Jahres-Abo sichern. Das bedeutet, dass ihr nur 2,03 Euro pro Monat zahlt und zusätzlich 4 Monate on top kostenlos erhaltet. Darüber hinaus bietet CyberGhost eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie und bietet einen deutschen Support, den ihr rund um die Uhr erreichen könnt. Hier noch einmal die URL cyberghostvpn.com/heiseonline.
So, jetzt gibt's aber Quiz. Das war noch eine...
Die Quizfragen der Woche.
Das war noch eine kurze Schonfrist für euch.
Jetzt. Ich habe währenddessen den Chat gelesen, sehr schön. Du hast die Beförderung verdient wegen des Humors, sonst wäre alles viel langweiliger.
Ja.
Allerdings auch schlimm, Anzeigenhauptmeister ist informiert, weil du mit Skaterhelm angeblich nicht Fahrrad fahren darfst.
Hä? Ich muss gar keinen Helm.
Mit Mülleimer schon gar nicht.
Ich muss gar keinen Helm aufsetzen auf dem Fahrrad.
Nein, natürlich
nicht. Es ist schon mal toll, dass ich überhaupt einen habe. So. Was? Der Chat?
Der Quiz. Hervorragend. Wir freuen uns alle.
Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gleich noch lacht.
Oh, ist das wieder so ein gemeines, Markus?
Ich kann es nicht so gut einschätzen. Also ich habe absolut gar keine Ahnung davon. Es geht nämlich um Prozessoren. Weil der Prozessorhersteller Zilog angekündigt hat, seinen Z80-Prozessor, einen der vielseitigsten 8-Bit-Prozessoren überhaupt, nach 48 Jahren Produktion einzustellen. Der war in Arcade-Automaten und Homecomputern und Workstations.
Teilweise waren sogar mehrere drin in den Arcade-Automaten.
Mhm. Ja. Und jetzt wird er eingestellt. Und deshalb gibt es ein paar Fragen dazu.
Oh je.
Frage Nummer 1. Der Z80-Prozessor war binärkompatibel zum Intel 8080, Intel 8086, MOS 6502 oder Acorn ARM 1?
Was passt denn? Also Z80 ist, muss, wenn Intel, dann ein ganz alter. Also nicht der 86, wenn 80. Der 6502 und der Z80? Warum hätten dann die alle den 6502 benutzt, die anderen? Und war eigentlich dann, wenn der Intel-Prozessor dem Z80 binär kompatibel, oder war es umgekehrt? Fragen über Fragen, ihr seht, ich bin total ahnungslos. Archon ARM 1?
Wir brauchen aber eine Antwort, keine Fragen. Malte, du bist so verdächtig ruhig.
Ich glaube, ich nehme A.
Ich habe mich ein bisschen gemutet, weil hier gerade Extremwetter ist und seit einer Viertelstunde ist hagelt.
Deshalb, das hat man zwischendurch gehört. Ich habe mich schon gewundert.
Und wo ist eigentlich unsere Grille hin?
Ja, den Hagel bekommt ihr dann später. Der ist jetzt auf dem Weg nach Hannover.
Ernsthaft?
Bitte nicht.
Ja, Anna, aber dauert
noch zwei Stunden. Aber
sie hat einen guten Helm dabei.
Bis dahin ist Anna längst, ja genau, ein Anti-Hagel-Helm.
Aber lenken wir nicht vom Thema ab. Was ist eure Antwort?
Ich würde tatsächlich vermuten A, weil irgendwie jetzt, ich denke einfach 80, irgendwie ist das so eine Anspielung darauf ist oder so. Ja, genau, 80 und 80 macht zusammen 160.
Mega, und ist weit weg von 6502, deswegen fällt der aus. Das ist jetzt die Herleitung, genau. Nee, ich glaube, also, auch wenn 8080, weil das ist ja 80, nun 80, der ganz alte Intel.
Ich bin übrigens verantwortlich für dieses Quiz, ne? Ich habe Markus darum gebeten, einen Artikel darüber zu schreiben, über das Thema Z80, und das kommt dabei raus. Also ich weiß jetzt, wie ich jetzt künftig die Quizze manipulieren kann. Ich gebe einfach Markus Aufträge für genehme Themen.
Aber ist das jetzt zu deinen Gunsten manipuliert?
In dem Fall jetzt nicht, weil ich ja gerade erst herausgefunden habe, wie es funktioniert. Aber jetzt weiß ich ja für die Zukunft, dass ich dann einfach Markus einen entsprechenden Auftrag gebe.
Du bist sowieso verantwortlich, weil wir extra das Fallout-Quiz, was Markus eigentlich geplant hatte, nicht gemacht haben.
Dabei habe ich die Serie schon durchgebinged.
Ja, aber ich kenne die Spiele Malte null. Nicht. Und dann ist es doof.
Ach ja, das ist ja, muss Malte das noch nachhören.
Keiner mag wohl das, wenn Volker immer nur gewinnt.
Genau.
Was? Na gut. Egal. Also wir haben, glaube ich, beide A eingeloggt, oder? Mal gucken, wahrscheinlich ist es völlig falsch.
Es ist völlig richtig.
Es ist völlig richtig.
Ja, der Z80-Prozessor war der bessere Intel 8080, behauptet Markus zumindest. Er war binär kompatibel zu Intels Prozessor, war aber leistungsfähiger. Möglich machte das Federico Faggin, der den 8080 mitentwickelte, Intel aber im Streit verließ. Er gründete später das Unternehmen Zilog und entwickelte mit dem Z80 einen Prozessor, der dem 8080 ähnelte, aber um einige Schwächen bereinigt war.
Ich frage mich gerade, wie der Name zustande gekommen ist. Wahrscheinlich haben sie da so gesessen und gesagt, hier, wir haben jetzt einen Prozessor entwickelt auf Basis des Z80. Ja, wie nennen wir ihn? 8080.
Nee, ist ja umgekehrt gewesen. Den 8080 hat er mitentwickelt bei Intel und ist dann und gegangen. Und deswegen hat er dann Zilog gegründet und da den Z80 gemacht.
Aber das kann man auch umdrehen.
Ja. Jetzt wird's kompliziert.
Warum?
Bitte weiter.
Ich
brauche einen Flipchart, um das zu verstehen.
wir haben ja noch eine Frage zum Glück.
Oh, toll.
Was war denn der Zweck der 1980 erschienenen Microsoft Z80 Softcard? Sie konnte das Z80-Terminal netzwerkfähig machen, den Z80-PC Windows-kompatibel machen, das ZX-Spektrum MS-DOS-kompatibel machen oder den Apple II um Z80-Prozessorkarten erweitern.
Wie war die Frage?
Was war der Zweck der 1980 erschienenen Microsoft Z80 Softcard?
Eine Z80 Softcard.
Also Windows-kompatibel glaube ich nicht. Das war ja noch nicht die große Zeit von Windows.
Nee. Vor allem, was ist
Netzwerkfähigkeit?
Ich hätte jetzt eher das letzte. Nee, Apple II. Was hat denn Apple II eigentlich für einen Prozessor? Es hat ja nicht auch einen. Malte, musst du doch wissen.
1980.
Apple Steinzeit war nie meine Stärke.
1980 ist auch ein
ZX-Spektrum MS-DOS kompatibel machen? Microsoft, sollen die irgendwas jemals für ZX-Spektrum gemacht haben? Oh Gott. Hätte ich wahrscheinlich letzte Woche bei dieser Retro-Computing beim Retro Computing Festival aufpassen sollen. Da habe ich aber sowas nicht gesehen.
Aber warum sollte Microsoft im Jahre 1980 was für den Apple II machen? Das ergibt ja auch keinen Sinn. MS-DOS, welche Version hatte das denn 1980? Das muss ja auch eine sehr frühe gewesen sein.
Gab es das denn 1980? Ich bin gerade unsicher.
Ja, aber genau, war das mit, na.
Apple II mit, ich habe gar, wie nein, gesagt, leider weiß ich nicht, nein, was für ein Prozessor hatte der nicht, einen 6510 oder sowas?
Ich glaube tatsächlich
was A. Was war denn jetzt A?
Z80 Terminal netzwerkfähig. Also eine, wir haben einmal
Softcard, weil es wie Netzwerkkarte klingt oder was?
Weiß Volker, ich nicht. Log auch was ein.
Ich nehme D. Ich habe null Ahnung.
Der Apple.
Ja,
ich hätte an deiner Ahnung. Stelle eher MS-DOS genommen. Das hätte ich jetzt für spannender gefunden.
Na, ist ja egal, wir werden es ja gleich eh erfahren.
Na gut.
Ja, und wir werden erfahren, dass Volker richtig getippt hat.
Ernsthaft?
Es ist der Apple II.
Ach, guck.
Die Microsoft Z. Ja, die Microsoft Z80 Softcard erweiterte einen Apple II um eine Z80 Prozessorkarte.
War das nicht so ein totaler Flop?
Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht.
Nicht im Nerdwissen?
Nee. Okay. Der auf der Zusatzkarte installierte Z80 Prozessor sollte den Apple II zum CPM-Betriebssystem kompatibel machen. Mhm. Es war das erste Hardware-Produkt des Konzerns aus Redmond.
Malte, du musst jetzt doch noch mal irgendwann was über die Apple-Steinzeit lesen. Ich finde, du musst dein Apple-Wissen vervollständigen.
Das Problem ist immer da rein und da raus. Ich habe schon etliche diese historischen Abläufe gelesen und das Schlimme ist, ich merke mir solche Details nicht, weil sie mich schlichtweg nicht so sehr interessieren.
Oh. Ja. Warte, ich muss jetzt noch mal gucken, was der Apple.
Tut mir leid, liebe Gruftis.
Hallo? Doch, hatte der auch ein 6502. Ich dachte irgendwie ein 6510, aber es stimmt, die hatten alle. Ist ja witzig.
Ich habe da auch noch ein. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Mist, ich habe es falsch gemacht. Ich habe da ein Bild zu der Frage, aber ich habe in die anderen Tabs was reingeladen, wo man schon mal lesen kann, was die Antwort zur nächsten Frage ist. Ich zeige euch dann alles, wenn es aufgelöst ist.
Ach Gott, hier, da geht aber wieder das Nerdwissen mit den Leuten durch.
Das wundert mich kaum.
Im Chat geht's hoch her, Leute.
Da geht's dann wirklich hoch könnt her. Ihr jetzt mal gucken, die nächste Frage zeigt, wer wirklich Heise-Fan ist.
Oh oh.
So. Welche verblüffende Schlagzeile lief 2002 im Heise Online News Ticker? Z80 CPU, letzter Flug im Space Shuttle. Sharp baut Z80 CPU auf Glas. 2 Milliarden Z80 CPUs produziert oder Z80 CPU in Mobilversion vorgestellt?
Ich tippe ja auf Space Shuttle. Irgendwie finde ich, passt das. Das ist doch Anfang der 80er entwickelt worden. Da hat man bestimmt Z80 drin gehabt. Keine Ahnung. Aber wann ist denn der letzte Flug gewesen? Fällt mir gerade ein. Oder haben sie dann irgendwann abgegradet? Ist vielleicht auch falsch.
War denn nicht später?
Also im Chat ist alles völlig wirr. B, A, D, A oder C. Also der Chat hat auch keine Ahnung.
Sharp baut Z80 CPU auf Glas. Warum sollte man das wollen? Ich finde das mit dem Space Shuttle ganz schön. Irgendwie. Space Shuttle. Außerdem passt das zu Markus, der ist auch ein großer Space Shuttle-Fan. Keine Ahnung. Das ist natürlich voll die Begründung.
Die Antwort ist Bockwurst, steht da gerade.
Das ist Bockwurst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das
also
auf Glas
machen
sollte.
Also wir machen einmal A für Volker.
Ja, ich nehm das Glas, weil es so absurd Glas. Blöd ist.
Okay.
Das ist bestimmt das absurd blöde Glas.
Genau, das ist
nein!
Sharp baut Z80 CPU auf Glas. Das war eine heiße Online-Schlagzeile am 23. Oktober 2002. Ich habe auch den Originalartikel hier. Das hat geschrieben Wolfgang Stieler.
Ah.
Ich kann es euch hier zeigen. Als ja? Demonstration. Denn? Ja, kommt, denke ich, ach gleich.
So. Ach, nein, das ist das Marconi.
Das ist, weil ich das Ha-ha-ha. Ja, da bin ich schuld dran.
Hahaha, ist das vielleicht in einem der anderen Tabs? Guck mal, da oben
ja,
sind noch andere Tabs.
Wie geht
offen.
Das? Wie kann ich das tun? Wie kann ich
den
anderen? Nur einen
Tab wechseln?
Nee,
hä?
Nee, so. Ich muss die ganze. Ich habe das in neues Fenster, weil ich dachte, ich bin intelligent und habe extra die Sachen fürs Quiz in ein anderes Fenster gepackt, damit ihr das nicht sehen könnt.
Das war clever.
Ja, nicht so clever, weil ich ja dann trotzdem eins eben nicht zeigen konnte. Da denkt man, man ist clever und ist es doch nicht so. Jetzt, ich war schuld, sorry.
Das Geräusch war lustig.
Da. Genau. Als Demonstration der Continuous Grain Silicon Technologie produzierte Sharp einen durchsichtigen Z80 Prozessor. Seitdem ist es recht still um die Technologie geworden. aber wir haben hier da dieses hier ist das.
Der war so groß?
Anscheinend.
Ach so, der
vielleicht ist oder ist ein sehr kleiner.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der so groß gewesen ist. Aha, spannend. Ja, Mensch.
Dann haben wir Ausgleich.
Ja, 2-2.
2-2. Schön.
Yay. Dafür wusste ich was über Apple-Steinzeit, wobei gewusst ist jetzt irgendwie völlig falsch ausgedrückt.
Du hast es souverän kaschiert, dass das
ich nicht. Ich habe souverän kaschiert, aber gedacht, der Apple II hätte einen 6510er Prozessor gehabt, was natürlich totaler Unfug ist.
Natürlich ist das Unfug.
Siehst du? Anna hat aufgepasst.
Ich wurde jetzt doch gekündigt zwischenzeitlich.
Na.
Weil ich das
mit. Die machen sich ein bisschen leicht.
Wir schicken Anna nochmal einen Ausdruck des Bottis,
von wie Botti.
Man einen Tab wechselt im Browser.
Nein, es war nicht Tab wechseln, ich musste komplett okay. Das Fenster wechseln und ich habe ja nur das andere Fenster hier geteilt gehabt. Das war, ich habe aber was daraus gelernt fürs nächste Mal.
Guck mal, Markus gibt noch zum Besten, das Space Shuttle lief mit Intel 8086.
Da schließt sich ein Kreis, ja, fast.
Wie schön.
Fast, zumindest zur ersten Frage, da kam der ja drin vor.
Dann können wir jetzt auch getrost die Sache
nach
hier
Hause
beenden.
Gehen.
Genau, nach Hause gehen. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören, fürs Ertragen, fürs Kündigen nicht.
Nein.
Ich werde auch nächste Woche wieder da sein, ob es euch passt oder nicht.
nächste Woche? Ja.
Ja.
Ist nächste Woche ist kein
übernächste ist Woche der, ist ein Feiertag.
Ja, genau.
Und dann bin ich im Urlaub. Ja. Dann bin ich weg. Aber nächste Woche müsst ihr nochmals ertragen.
Wie, dann bist du weg.
Dann fliege ich weg.
Aber nicht dauerhaft. Nee.
Ich komme auch wieder.
Siehste?
Na, Gott sei Dank.
Wollte ich jetzt schon sagen. Geht ja mal gar nicht.
So, aber genau. Wir wollten ja gerade die Sendung beenden. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, Zugucken, Kommentieren. Schöne Woche und wir hören uns am nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder hier. Macht's gut.
Wir machen jetzt das Space Shuttle, wir machen einen Abflug.
So ist es.
Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.